NDR Info. Echo der Welt.
Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin heute mit diesen Themen. Konkurrenten gegen die Korruption. In Malaysia wird gewählt. Leben in Los Angeles. Wie teuer wird ein Umzug in die Traumstadt? Rappen für die Revolution. Auch China erinnert an Karl Marx. Leben für die Greifvögel. Eine Deutsche leitet das Falkenhospital in Abu Dhabi. Statt der Regeln und Verbote, Alltagserfahrungen in Singapur und Mobbing gegen Meinungsmacher. Kataloniens Kulturszene ist tief gespalten. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Am kommenden Mittwoch wird in Malaysia ein neues Parlament gewählt. Der seit 2009 amtierende Ministerpräsident Najib Razak bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Sein aussichtsreichster Gegenkandidat ist der populäre Ex-Premier Mahathir Mohamad. Wichtigstes Wahlkampfthema ist die grassierende Korruption in dem einstigen wirtschaftlichen Tigerstaat, der in den vergangenen Jahren auf das Niveau eines Schwellenlandes zurückgefallen ist. Holger Senzel hat Malaysia besucht und mit Politikern und Wählern gesprochen.
Der Gesang des Muezzins mischt sich mit dem Rauschen der Wellen. Der Wind lässt die tausenden Fahnen flattern auf den Perhentian Inseln vor der Ostküste des malaysischen Festlandes. Statt Plakate mit den Konterfeis der Kandidaten zu kleben, hissen die Wahlkämpfer in Malaysia Flaggen. Weiße Waage auf blauem Grund für die Regierungspartei von Premier Najib Razak. Halbmonde auf hellblau mit roten Streifen für seinen 92-jährigen Herausforderer Mahathir bin Mohamad. Grün für die Islamischen. Das ganze Land ist in bunten Stoff getaucht. Panzerattrappen, Autos und Hubschrauber am Straßenrand großflächig mit Parteiwimpeln verkleidet. Selbst auf den Bojen weit vor der Küste im Meer wehen Fahnen. Sollten die leidenschaftlichen Debatten in den Cafés und auf den Straßen überall im Lande repräsentativ sein, dann ist Malaysia reif für den Wechsel. Najib Razak, Premierminister seit 2009, scheint bei vielen geradezu verhasst. Es wird Zeit, dass das Volk aufbegehrt, sagt der politische Journalist James Tsitkenu, denn diese Regierung ist einfach super, 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 duper korrupt.
Super, 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 duper korrupt government.
Weltpolitisch stand der 31 Millionen Einwohnerstaat nicht sehr im Fokus, bis zum Skandal um den Staatsfonds OneMDB. 681 Millionen Dollar Staatsgelder fanden sich plötzlich auf dem Privatkonto von Premier Najib Razak. Ein Geschenk des saudischen Königs, rechtfertigte sich dieser. Der Generalstaatsanwalt von Malaysia ermittelte gegen den Premier und wurde, kurz vor Fertigstellung der Anklageschrift, seines Amtes enthoben.
This man is
Najib ist ein Monster in der Wahrnehmung der Bevölkerung, sagt sein Herausforderer Mahathir bin Mohamad. Ihm geht es nur darum, sich selbst zu bereichern. Er stiehlt dem Volk Milliarden, Geld, das für Bildung fehlt, für Schulen, Universitäten. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Dr. Mahathir ist 92 Jahre alt, hat Malaysia 22 Jahre lang als Premierminister regiert und war quasi der politische Ziehvater von Amtsinhaber Najib Razak. Aus Wut und Enttäuschung über seinen einstigen Protégé kehrte er aus dem alten Teil auf die politische Bühne zurück. Diese Wahl ist persönlich, gesteht er offen ein. Mahathir glaubt selbst nicht, dass er eine komplette Legislaturperiode durchhalten könnte. Ihm geht es vor allem darum, Najib Razak loszuwerden.
This country was once known as a model.
Dieses Land galt einmal als Modell für den Aufstieg eines Entwicklungslandes. Wachstum und Wohlstand nach der Unabhängigkeit waren beispielhaft. Malaysia war eine Erfolgsgeschichte, ein asiatischer Tiger. Das ist lange vorbei. Auch Dr. Mahathir, wie ihn alle in Malaysia nur nennen, war als Premier kein Musterdemokrat. Ähnlich wie Singapurs Staatsgründer Lee Kuan Yew regierte er das Land autoritär und mit harter Hand, war gefürchtet und geschätzt. Doch 15 Jahre später hat sich seine Regierungszeit längst verklärt und die meisten Malaysier denken vor allem an die bemerkenswerten wirtschaftlichen Erfolge und atemberaubenden Wachstumsraten während seiner Amtszeit. Fragt man heute in Malaysia nach Dr. Mahathir, dann bekommen die Menschen, egal ob alt oder jung, leuchtende Augen und geraten ins Schwärmen.
In Malaysia darf man erst mit 21 Jahren wählen. Ich bin 18. Ich würde wohl Mahathir wählen. Ja, ich bin jung und er ist alt. Aber ich glaube seinen Versprechen. Und ich glaube, er wäre gut für dieses Land. Meine Eltern schwärmen immer noch von der Zeit, als er Premier war, als Malaysia ein stolzes und ehrliches Land war. Wissen Sie, wir wollen wieder stolz sein auf unser Land. Und momentan ist die Regierung so korrupt und die ganze Welt redet nur über die Skandale. Malaysia hat einen so schlechten Ruf in anderen Staaten. Es ist mir echt peinlich.
It's not good.
Eine Wahlkampfveranstaltung des Amtsinhabers. Najib Razak spricht von Schicksalswahlen. Das Überleben Malaysias hänge von seiner Wiederwahl ab. Darunter macht er es nicht. Er hat großzügig Geschenke gemacht, Fördergelder verteilt für vielerlei Projekte in den Provinzen, neue Straßen, Wohnsiedlungen, Industriegebiete. Großer Beliebtheit erfreut sich bei den Wählern der Kleptopoli, ein Brettspiel nach dem Vorbild von Monopoly, bei dem es darum geht, sich als Politiker möglichst viele Staatsgelder, Grundstücke und Firmen unter den Nagel zu reißen. Wenn es keinen Wahlbetrug gibt, ist dieser Taxifahrer überzeugt, dann wird Dr. Mahathir der nächste Premierminister. Allerdings ermittelt jetzt auch der Staatsanwalt gegen den 92-jährigen Kandidaten wegen Verbreitung von Falschinformationen. Unter Najib Razak hat Malaysia als einziges Land der Welt ein Gesetz gegen Fake News verabschiedet. Alles, was der Regierung nicht passt, können sie jetzt als Fake News bestrafen, empört sich Journalist Tsikenu. Wer die Opposition lobt oder die Regierung kritisiert, Fake News. Sie können jede Website verbieten mit der Begründung Fake News. Es läuft darauf hinaus, das Volk zum Schweigen zu bringen, jede Opposition im Keim zu ersticken. Die Regierung begeht ein Verbrechen am malaysischen Volk. Sie steuert auf eine Diktatur zu. Womöglich retten auch die Religiösen Najib Razak doch noch das Amt. Schon bei den letzten Wahlen vor 5 Jahren erlitt der unbeliebte Premier massive Stimmenverluste, setzte sich am Ende aber gegen die zersplitterte Opposition durch. Der Islam Malaysias war lange eher moderat, wurde aber in den vergangenen Jahren zunehmend orthodoxer. Ganze Landstriche sind mittlerweile in die grün-weißen Fahnen der Islamischen Partei getaucht.
Holger Senzel über den Wahlkampf in Malaysia. Irgendwann in Los Angeles leben, das ist das Traumziel der meisten US-Amerikaner, aber auch vieler Europäer. Die Stadt ist berühmt für den Glamour von Hollywood und den Goldstrand von Venice Beach. Das Leben in Los Angeles muss man sich allerdings auch leisten können, denn vor allem Wohnraum ist exorbitant teuer. Und die Verkehrsstaus in der Stadt sind legendär. Was erwartet den neu zuziehenden Bürger in Tinseltown und Umgebung? Reinhard Spiegelhauer hat sich umgehört.
Wer in L.A. wohnen will, dem muss von Anfang an eines klar sein. Es wird teuer, ziemlich teuer. Eine Zweizimmerwohnung zur Miete? Marley Temple ist die Fachfrau dafür. Sie stammt aus Deutschland, ist aber seit 20 Jahren im Immobilienbusiness in L.A.
So zwei Zimmer, $2,500. Da ist dann aber auch Strom und Wasser dabei. Ein Zimmer kriege ich für 1.800, also dauert einen Monat, bis wir was finden. Gibt es nicht viel.
Die meisten Amerikaner kaufen nämlich statt zu mieten. Das eigene Haus gehört fest zum American Dream. Auch ein Grund, warum L.A. so riesig ist. Wohnblöcke haben nämlich praktisch Seltenheitswert. Und die Preise für Häuser kennen nur eine Richtung: rauf. Also Los Angeles ist die richtige Stadt für Leute mit Geld, möglichst mit viel Geld. Was in L.A. gestern noch halbwegs erschwinglich oder auch ziemlich runtergekommen war, das kann relativ schnell hip und teuer werden. Eine ganze Reihe Stadtteile haben die Gentrifizierung schon hinter sich.
Eagle Rock, Echo Park, Highland Park, ganz groß. Das kostete damals 300.000-400.000 und da sind dann Investoren reingegangen und jetzt sind die 900. Downtown war ja auch ein Riesenboom. Unter 1 Million kriegt man gar keine Zwei-Zimmer-Wohnung in Downtown.
Trotzdem bietet Los Angeles nach wie vor Chancen, vor allem für Kreative, die am besten allerdings auch noch gute Selbstdarsteller sind. Wer nicht gerade ein großer Star ist, sondern gerade anfängt, der muss zum Beispiel als Schauspieler in Los Angeles oft noch kellnern oder einen anderen Nebenjob haben, um durchzukommen. Und Los Angeles ist nichts für schwache Nerven.
Right now, like one of the most soul-destroying things is traffic. It takes away so much of your life. It's horrible.
Der Verkehr ist eine Geißel der Menschheit, sagt Tesla-Chef Elon Musk sinngemäß, besonders in L.A.
It's particularly horrible in L.A.
Und der Mann hat recht, jedenfalls in der Rushhour. 15 Kilometer in einer Stunde zu schaffen, ist da nicht mal schlecht. Und trotzdem ist man dann erst durch die halbe Stadt gekommen. Wer bezahlbar wohnen will, der muss mit 2 Stunden Pendelei pro Tag rechnen. Minimum. Aber das wird sich vielleicht alles bald ändern.
We're trying to create a 3D-Network of tunnels to alleviate congestion.
Musk will mit einer neuen Firma demnächst einen Probetunnel bohren für ein dreidimensionales Tunnelnetzwerk unter LA. Darin sollen Autos dann längere Strecken auf elektrischen Transportschlitten zurücklegen im Huckepack. Uber, der Fahrdienst, der will Flugtaxis in die Luft bringen und veranstaltet demnächst in Los Angeles eine große Konferenz zum Thema. Irgendwas muss jedenfalls her, denn die Stadt wird weiter wachsen, sagt Marley Temple.
Ich bin mir ganz sicher, dass die Stadt immer noch in der Fläche wachsen wird. Und ich glaube, der Rest zwischen hier und Santa Barbara wird komplett zugebaut. Und genauso, wenn man im Süden fährt, man fährt von hier nach San Diego, das wird alles voll.
Das wäre eine bebaute Strecke entlang von 300 Kilometern Luftlinie. Heute schon ist der Großraum rund um Los Angeles an der längsten Stelle um die 140 Kilometer lang.
Reinhard Spiegelhauer über das teure Leben in Los Angeles. Weltweit ist derzeit eine Art Wiederentdeckung des deutschen Philosophen und Politikers Karl Marx zu beobachten, was nicht nur daran liegen dürfte, dass sich in diesen Tagen sein Geburtstag zum 200. Male jährt. In China allerdings, wo Marx Ideen und Theorien seit Jahrzehnten offizielle Staatsdoktrin sind, hält sich die Begeisterung der Menschen für die Ikone des wissenschaftlichen Sozialismus stark in Grenzen. Also steuert die kommunistische Staats- und Parteiführung gegen, mit Karl-Marx-Ausstellungen, einem offiziellen Festakt der Regierung und sogar, wie unser Korrespondent Axel Dorloff aus Peking berichtet, einem Karl-Marx-Rap, der sich speziell an Chinas Jugend wendet.
Karl Marx als Rap-Ikone in China. Der Song »Marx, du bist ein Post-90er« macht Marx zum Teil der jungen Generation. »Wir lieben dich, nicht weil wir auf Macht oder Geld stehen, sondern um des Glaubens willen«, heißt es im Text der chinesischen Hip-Hop-Band Parfüm. Ein Sänger, 4 Sängerinnen. Im Musikvideo erscheint immer wieder das Karl-Marx-Gesicht in grellbunten Farben. Chinas Revolutionsführer und Staatsgründer Mao Zedong soll mehr als 100-mal das Kommunistische Manifest von Karl Marx gelesen haben. So hat es zumindest sein Bibliothekar überliefert. Karl Marx als Quelle und Grundgedanke für die Kommunistische Partei Chinas. Im chinesischen Alltag sei das Bild dagegen widersprüchlich, sagt die 30-jährige Wang Yue. Wir nehmen Karl Marx im Alltag kaum wahr. Natürlich kennt ihn jeder, wenn der Name fällt. Zumindest die, die länger in der Schule oder auf der Universität waren. Marx ist berühmt in China und trotzdem wenig sichtbar. Aber er taucht in jeder Phase des chinesischen Bildungssystems auf. Er ist eng verbunden mit der Ideologie der Volksrepublik. In ganz China steht Marx auf dem Lehrplan, ob Mittelschule oder Universität, ob Schüler, Student oder Hochschulrektor. Um die Karl-Marx-Kurse kommt niemand herum. Sie sind Pflicht, ebenso wie ein Besuch in der offiziellen Karl-Marx-Ausstellung der Kommunistischen Partei. Vor allem Schülergruppen oder Parteizellen werden hier durchgeleitet. Ein angestaubter, sozialistisch anmutender Bau in Peking. Darin ein großer Raum mit Bildern, Büsten und Büchern von Karl Marx. Originalausgaben seiner Werke, die ersten Übersetzungen ins Chinesische. Und ein junger Ausstellungsführer, der froh über jeden Besucher scheint. Diese Ausstellung gibt es seit dem 90. Gründungstag der Kommunistischen Partei 2011. Wir versuchen, die Geschichte des Marxismus in China der letzten 100 Jahre zu erklären. Marx hat China auf dem Weg zur Revolution eng begleitet. Seine Rolle und historische Bedeutung sind riesig. Und deshalb predigt die politische Führung in China ein Marxismus-Revival. Zurück zu den sozialistischen Kernwerten. Es passt ins Bild der neuen Ära des Sozialismus chinesischer Prägung, die Staats- und Parteichef Xi Jinping beschwört und für die er höchstpersönlich steht. Der 25-jährige Zhao Yongfeng sieht das skeptisch. Karl Marx existiert doch nur in Textbüchern und Propagandaslogans, aber nicht im Alltag. Sind wir wirklich ein sozialistisches Land? Ich kann hier keinen Unterschied zum Kapitalismus erkennen. Natürlich kennen alle Marx und können über ihn reden, aber was genau Marxismus bedeutet, das weiß doch keiner. Einer, der sich als Künstler lange mit Marx beschäftigt hat, ist Wu Weishan. Er ist Direktor des Nationalen Kunstmuseums in China. Und er ist der Künstler, der die umstrittene Karl-Marx-Statue für Trier erschaffen hat. Die kritischen Debatten darüber in Deutschland hat er verfolgt, unaufgeregt und selbstbewusst. Wenn wir uns die Welt heute angucken, ist China doch der einzige Ort, der voll und ganz den Marxismus praktiziert und damit Großes erreicht hat. Weil ich als chinesischer Künstler eine Karl-Marx-Statue erschaffen habe, kombiniert das Werk Theorie und Praxis. In China sind Karl-Marx-Statuen übrigens höchst selten. Nicht mal ein Dutzend sind im ganzen Land bekannt. Figuren und Denkmäler von Konfuzius dagegen gibt es Tausende. Die offizielle Festveranstaltung in der großen Halle des Volkes zum 200. Geburtstag von Karl Marx hat trotzdem kein geringerer gehalten als Staats- und Parteichef Xi Jinping.
Aus Peking berichtete Axel Dorloff. Viel ist berichtet worden vom zögerlichen, aber stetigen Wandel des Frauenbildes in den arabischen Ländern. Etwas leichter als die Einheimischen haben es die wenigen Frauen, die aus dem Westen in die Region gekommen sind, wie Margit Müller. Die Tierärztin aus Bayern lebt seit vielen Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und widmet sich einer ebenso hoch angesehenen wie lukrativen Aufgabe. Sie behandelt die Lieblingstiere der Scheichs, Falken. In Abu Dhabi betreibt Müller eine Klinik für die Greifvögel. Anna Osius hat sie dort besucht.
Der muss ganz, ganz tief in Narkose liegen, damit er das nicht merkt, diese Schmerzen.
Margit Müller untersucht einen Falken am Flügel, bespricht die Narkose. Die Tierärztin aus Bayern hat eine ungewöhnliche Leidenschaft.
Ich fand Falken immer, immer faszinierend. Das sind wunderbare Geschöpfe, die, wenn man in die Augen schaut. Das ist wie Magie, die einem da zurückschaut. Und für mich war das so mit den Falken, ja. Es ist wie das Virus, das mich packt und nicht mehr loslässt. Ja, ich finde die absolut genial.
Seit fast 20 Jahren lebt Margit Müller am Persischen Golf in Abu Dhabi. Dort leitet sie das größte Falkenkrankenhaus der Welt. Eine Aufgabe, die am Anfang nicht leicht war.
Das erste Jahr war sehr, sehr schwierig, weil mich die Falkner natürlich nicht anerkannt haben als Frau, als westliche Frau und als Tierärztin. Und genauso wenig die Mitarbeiter, die fanden das auch ein bisschen schwierig. Also damals war das wirklich ein Novum, eine Frau in einer solchen Position zu haben. Es hat sich inzwischen komplett geändert, dieses Gefüge.
Mittlerweile arbeiten zu 85% Frauen im Krankenhaus und Margit Müller ist aus den Emiraten nicht mehr wegzudenken. Vor einigen Jahren erhielt sie den höchsten zivilen Orden des Landes. Die Scheichs vertrauen Müller das oft Liebste an, was sie haben, ihre Falken.
Der Emirate und sein Falke, das ist schon mehr als der Deutsche und sein Hund. Das ist der Deutsche und sein Kind. Inzwischen habe ich sehr viele Falkner, die wirklich nur mir vertrauen, die also wirklich sagen, also Doktora muss meinen Falken behandeln. Und inzwischen haben sie mich zum halben Mann erhoben. Also ich zähle hier nicht mehr als Frau im eigentlichen Sinne. Das klingt jetzt für uns Deutsche sozusagen ein bisschen lustig, aber hier ist das ein Riesenkompliment. Also, was wir jetzt machen, wir tun jetzt hier...
Müller zeigt die OP-Säle, den Behandlungsraum. Auf niedrigen Bänken am Boden hocken rund 2 Dutzend Falken nebeneinander. Jeder trägt eine Haube über den Augen, das hält sie ruhig. Jedes Jahr behandeln die Tierärzte in Müllers Klinik mehr als 11.000 Falken aus der ganzen Region.
Wir haben eine Intensivstation hier für die ganz, ganz Schwerkranken. Wir haben spezielle Inkubatoren, die eigentlich von den Frühchen sind, aus der Pädiatrie. Denn es ist ja so, es gibt eigentlich in dem Sinne nichts für Falken. Das heißt, wir müssen das immer irgendwo hernehmen. Und jetzt, wenn Sie die Größe von dem Falken anschauen, dann passt das eigentlich sehr gut für so ein ganz kleines, neugeborenes Baby. Und darum verwenden wir sehr viele Sachen aus der Pädiatrie und haben eben auch so Brutkästen für Frühchen im Endeffekt, weil das einfach von der Größe her perfekt passt.
Nur das Beste für die Falken, denn manche der Exemplare hier sind äußerst wertvoll, erklärt eine Anästhesistin. Die Durchschnittskosten für einen Falken liegen bei 5.000 Dirham bis zu 500.000. Also ein Falke ist wirklich teuer. Umgerechnet sind das mehr als 100.000 Euro für einen Greifvogel. Doch die Falken sind für die Bewohner der Golfstaaten einfach etwas ganz Besonderes. Sie gehen mit den Tieren zur Jagd in die Wüste, verreisen zu internationalen Wettkämpfen. Im Flugzeug kann es einem am Golf durchaus passieren, dass ein Raubvogel auf dem Nachbarsitz hockt. Im vergangenen Jahr hat ein Scheich aus Saudi-Arabien ein ganzes Flugzeug gechartert, um 80 Falken zu einer Jagd ins Ausland zu bringen. In den Emiraten ist der Falke das Wappentier.
Die Falknerei hier ist eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten für die früheren Beduinen, zurückzukehren zu ihren Wurzeln, zurückzukehren zu ihrer eigenen Identität. Und aus diesem Grund wird der Falke auch bis heute nicht als Sportgerät angesehen, sondern ist integraler Part der Familie. Das heißt, die Falken leben mit im Wohnzimmer, die haben zum Teil ihren Platz im Schlafzimmer neben dem Bett vom Besitzer und die haben ihren Platz im Auto, die haben den Platz im Büro. Das heißt, die leben mit der Familie und wir kümmern uns um die Kinder der Beduinen. Und das ist es, was die Falken hier tatsächlich sind.
Und selbst das könne man mit den majestätischen Vögeln tun, betont Margit Müller, die selbst einen Falken hat, ein bisschen kuscheln.
Sie können durchaus kuschelig sein und wir haben ganz viele Falkner, die auch Küsschen für ihren Falken geben und die Falken geben Küsschen für den Falken. Also das ist durchaus auch drin. Und man muss sich einfach auf diese Falken einlassen. Es ist eine ganz andere Welt, die sich einem dann eröffnet.
Anna Osius über die Falkendoktorin von Abu Dhabi. Dass in Singapur jegliche Abweichung von gesellschaftlich etablierten Normen scharf sanktioniert wird, ist hinlänglich bekannt. Drastische Strafen, selbst für kleinere, ja kuriose Vergehen in der Öffentlichkeit, sorgen bei uns immer wieder für Schlagzeilen. Aber wie lebt es sich im Alltag einer Stadt, die alles und jedes reguliert? Unsere Korrespondentin Lena Bodewein nimmt uns mit auf eine Tour durch den Dschungel der singapurischen Verordnungen und Gesetze.
Wie aus dem Boden gewachsen steht die Aufseherin plötzlich neben der Unwissenden. Sie können hier nicht essen, sagt sie und deutet auf das Verbotsschild. $500 Strafe für Nahrungsaufnahme im U-Bahnhof oder in der U-Bahn selbst. Schockschwere Not. Dafür sind Singapurs U-Bahnhöfe so aseptisch sauber, dass man jederzeit eine Operation hier vornehmen könnte. Auf den öffentlichen Toiletten muss man sich erst einmal durch eine ganze Schilderflut arbeiten. Nicht mit den Füßen auf den Brillen hocken, um sich Chinesisch zu erleichtern, sonst setzen sich andere in den Dreck. Unbedingt abziehen, sonst drohen 150 Euro Strafe. Die nassen Hände nicht einfach abschütteln, sonst rutschen andere auf den Wassertropfen aus. Sauberkeit in Singapur hat immer mit Erziehung zu tun. Schau, dies sind die Konsequenzen deines Handelns, also lass es besser sein.
So, the good people.
Wir guten Menschen dürfen den bösen und hässlichen Menschen nicht erlauben, unsere Stadt dreckig zu machen.
So die braven Singapurer. Wer seine Umwelt verschmutzt, indem er einfach Abfall fallen lässt, muss schon beim ersten Mal bis zu 2000 Singapur-Dollar zahlen, also etwa 1300 Euro. Beim zweiten Mal setzt es das Doppelte und beim dritten Mal 10.000 Dollar, also 6.500 Euro. Und damit nicht genug. Die Verschmutzer können zusätzlich verurteilt werden, 12 Stunden lang Parks zu säubern, am besten direkt in ihrer Nachbarschaft, damit sie öffentlich bloßgestellt werden. Das Public Shaming war die Motivation hinter der Einführung dieser Strafe. Strafen lauern in Singapur überall. Das heißt nicht umsonst Fine City, eine feine Stadt, aber eben auch eine Strafstadt. Strafen gibt es für Rauchen an der falschen Stelle, fürs auf den Boden spucken oder für illegale Malereien. Die beiden Leipziger, die vor mehr als 3 Jahren eine Singapurer U-Bahn mit Graffiti verziert hatten, wurden zu je 3 Stockhieben und 9 Monaten Haft verurteilt.
Singapur soll nicht nur eine gesäuberte Stadt, sondern eine saubere Stadt sein. Wir selbst müssen dafür sorgen, dass Singapur schön bleibt.
Es gibt nicht nur Strafen, sondern auch viele Freiwillige, die ihre Stadt makellos halten wollen. Eine ganze Bewegung hat sich formiert, das Keep Singapore Clean Movement. An den Wochenenden gehen ganze Schulklassen in die Food Courts, diese großen Ansammlungen von Essbuden, singen ein Lied oder tragen ein Gedicht vor, um an die Esser zu appellieren, ihren Dreck wegzuräumen.
Wenn wir Singapur sauber halten, steigert das auch unsere Lebensqualität. Lebensqualität heißt ja nicht nur mehr Geld.
Der Stolz auf ihre blühende Stadt ist es, der viele Singapurer motiviert. The Garden City heißt sie auch. Die Stadt als Garten, in dem jeder sich erfreuen können soll. Weil die Stadt sich aber nicht nur auf Freiwillige verlassen kann, fegt, säubert, räumt und putzt noch ein riesiges Heer von günstigen Arbeitskräften jeden Bürgersteig und jeden Parkweg. Nicht gut bezahlt, aber oft auch stolz, so zum guten Image der Stadt beizutragen.
Überleben im Alltag von Singapur, ein Beitrag von Lena Bodewein. Der Riss ist tief zwischen den Gegnern und den Befürwortern der Unabhängigkeit Kataloniens. Das macht sich auch im Alltag bemerkbar und vergiftet das gesellschaftliche Klima. Besonders zu spüren bekommen das die Künstler und Kulturschaffenden in der Region. Um öffentlich Stellung zu beziehen zur Frage der Eigenständigkeit Kataloniens, sind Mut gefragt und eine dicke Haut. Wer es wagt, seine Meinung zu äußern, erntet oft Unverständnis und sogar offene Ablehnung. Marc Ducke hat darüber mit prominenten Schriftstellern und Filmemachern in Barcelona gesprochen.
Es sei der Bruch mit den Regeln, der ihn so aufrege, sagt Javier Cercas. Cercas ist einer der Größen der spanischen Literatur. Mit seinem Roman Die Soldaten von Salamis wurde er vor gut 15 Jahren auch einem deutschen Publikum bekannt. Wir haben hier in Katalonien eine Art Staatsstreich in Zivil erlebt, einen Staatsstreich gegen sich selbst. Denn es haben ja jene Personen geputscht, die selbst an der Macht waren, ja, die den Staat repräsentiert haben. Ich möchte nicht an einem Ort leben, an dem die Regierenden beschließen können, mit den Regeln zu brechen und sich über alle anderen zu stellen. Javier Cercas ist kein spanischer Nationalist. Ihn ärgern die Politiker in Madrid wie in Barcelona ebenso. Menschen, die teils unverantwortlich handelten, sagt er, wenn sie dem Volk einen Haufen Lügen als Wahrheit verkauften oder die sich schlicht als unfähig erwiesen, etwa darin, die spanische Position im Ausland zu vermitteln. Als Cercas sah, dass Puigdemont nach seiner Festnahme in Deutschland durchaus Sympathien bekam, da schrieb er einen Artikel. Der Titel »Warum man Puigdemont nicht verteidigen sollte«. Erschienen ist er in der Süddeutschen Zeitung. Ich habe mich damit hier sehr unbeliebt gemacht. Das ist normal. Ich schreibe seit Jahren über dieses Thema und habe viele Leser verloren. Auch Eduardo Mendoza hat sich aus der Deckung gewagt. Der Schriftsteller hat im vergangenen Herbst das kleine Buch »Qué está pasando en Cataluña« herausgebracht, zu Deutsch »Was passiert da gerade in Katalonien?« In dem Buch räumt er mit Mythen und Legenden auf. Er wagt einen nüchternen Blick auf den Nationalismus in Katalonien, auf die Rolle des Bürgertums und die Figur des Diktators Francisco Franco. In dem Buch wollte ich über einige grundsätzliche Fragen nachdenken. Denn wie immer in solchen Momenten gibt es sehr viel Getöse. Wenig Konkretes, aber viel Getöse. Für sein Buch habe er Kritik geerntet, sagt Mendoza, aber sie sei niemals unflätig gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass Eduardo Mendoza so etwas wie eine graue Eminenz unter den Intellektuellen von Katalonien ist. Isabel Coixet wurde mit weniger Respekt behandelt. Sie zählt zu den prominentesten Filmemacherinnen der Region. Für sie ist Katalonien selbstverständlich ein Teil von Spanien. Hat sie noch Freunde im Lager der Unabhängigkeitsfans?
Ja, no. Ja, pues me han dejado de hablar. Yo les hablaría, o sea.
Nein, nicht mehr. Sie reden nicht mehr mit mir. Ich würde mit ihnen sprechen, aber naja, bei der letzten Verleihung des katalanischen Filmpreises haben mir viele den Rücken zugedreht oder sie gingen mir aus dem Weg. Na gut, dann waren wir vielleicht doch nicht so eng befreundet. Natürlich werden auch separatistische Autoren beleidigt und geschmäht. Santi Vila zum Beispiel. Der frühere katalanische Wirtschaftsminister zog sich Ende Oktober aus dem Kabinett von Puigdemont zurück, wegen Meinungsverschiedenheiten. Über seine Zeit in der Regierung schrieb der Separatist ein Buch. Es sorgt für viel Interesse in Katalonien. Ich denke, Bücher helfen dabei, eigene Maßstäbe zu entwickeln, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und daher sind Bücher Begleiter eines kritischen Geistes, der für eine Demokratie von grundlegender Bedeutung ist. Mehr kritischen Geist würde sich auch Javier Cercas für Katalonien wünschen. Für ihn ist sicher, dass die vergangenen Monate viel Stoff für Geschichten, Anekdoten und Dramen geliefert haben. Die Katalonien-Krise ist ein Füllhorn für Autoren, auf das Cercas aber gern verzichten würde. Die großen Konflikte sind gutes Material für Schriftsteller. In dem Sinne sind wir Aasgeier. Aber ich möchte diese Konflikte lieber nicht haben. In der Politik bin ich Anhänger der Langeweile, von schweizerischer oder mindestens skandinavischer Dimension, dass absolut nichts passiert. Deswegen bin ich auch ein Freund der Demokratie, dem langweiligsten System, das es gibt.
Ein Stimmungsbild aus der katalanischen Kulturszene von Marc Ducke. Und das war's für heute im Echo der Welt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.